NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. September 1901. Der Todestag des französischen Malers Henri de Toulouse-Lautrec.
Henri, mein Sohn, der Kleine, wie sie ihn nannten, ist diese Nacht um 2.15 Uhr gestorben.
Schreibt Alphonse Graf von Toulouse-Lautrec-Montfort heute vor 110 Jahren an einen befreundeten Künstler.
Ich war 4 oder 5 Stunden vorher angekommen und habe das unvergesslich schreckliche Schauspiel miterlebt. Er war gut und sanft, beschwerte sich über fast nichts oder niemanden, obwohl er so unter seinem Aussehen leiden musste, nachdem sich die Leute meist mehr mitleidig als spöttisch umdrehten.
Aufgrund einer seltenen Knochenkrankheit bricht sich Henri als Kind beide Beine, wird nur 1,52 Meter groß, hat entstellte Gesichtszüge und kränkelt zeitlebens. Vermutlich das Ergebnis von Inzucht. Die Eltern sind Cousin und Cousine ersten Grades. Für uns erstaunlich, für ihn bezeichnend, dass der Vater, Spross eines der vornehmsten und ältesten Adelsgeschlechter Frankreichs, in diesem Moment kein Wort über die Kunst seines einzigen Kindes verliert. Schließlich stirbt er mit erst 36 Jahren an den Folgen von Alkoholsucht und vermutlich Syphilis ein Andy Warhol seiner Zeit.
Ich denke nicht daran, mich zu bekehren und nur weil er tot ist, in den Himmel zu heben, was ich zu seinen Lebzeiten nur als dreiste, gewagte Atelierstudien begreifen konnte. Sie glauben mehr als ich an dieses Werk und haben richtig geurteilt.
Bekennt Vater Alphonse de Toulouse-Lautrec wenig später in einem anderen Schreiben an Maurice Joyon, den ältesten Freund seines Sohnes, den er zum Testamentsverwalter einsetzt.
Offen gestanden waren mir deine Pferdezeichnungen lieber,
sagt der Vater im Kinofilm Lautrec. Ein mehrfach belegter Satz. Von seiner Frau und dem für ihn unerträglich verkrüppelten Sohn lebt er diskret getrennt. Der selbst höchst exzentrische Graf Alphonse ist keineswegs dagegen, dass Henri malt, wenn er schon nicht jagen kann. Auch nicht, dass er auf Rennbahnen, in Nachtlokalen, Bordellen und Revue-Theatern verkehrt. Schließlich ist er da selbst zu Hause, wie alle liebe Männer der sogenannten Belle Époque vor der Wende zum 20. Jahrhundert. Aber er hat etwas dagegen, dass Henri diese Orte darstellt. Erst im Fahrwasser der Impressionisten. Dann immer naturalistischer, expressionistischer. Und nun auch noch grell und publikumswirksam auf Plakaten.
Er kam mit hoch erhobenem Spazierstock in sein Atelier und sagte, morgen ist dieser Dreck von den Wänden. Ich will nicht, dass mein Name unter so etwas steht.
Eine Cousine von Toulouse-Lautrec aus der Familie Serré de Rivière.
Henri war sehr ruhig. Erstens gehört mir dieser Name genauso wie Ihnen. Zweitens ist das kein Dreck, sondern sehr gelungen, wie ich finde, und wird nicht von den Pariser Mauern entfernt. Was wissen Sie, die Sie noch nie etwas getan haben, denn schon von Arbeit? Da kenne ich mich besser aus. Er hat ihm das respektvoll, aber hart an den Kopf geworfen, was den Vater angeblich völlig fertig machte. Er zog seinen Hut, verabschiedete sich und sah seinen Sohn erst auf dessen Sterbebett wieder.
Das weltberühmte Plakat für das Moulin Rouge hat vermutlich diese Szene ausgelöst. Es ist 1891 die erste kommerzielle Auftragsarbeit von Henri de Toulouse-Lautrec und auf Anhieb ein Bombenerfolg. Im Mittelpunkt rafft die Cancan-Tänzerin Goulue mit dem Rücken zum Betrachter ihre weißen Unterröcke. Im Hintergrund deuten scherenschnittartige schwarze Umrisse ein zahlreiches Publikum an. Im Vordergrund verheißt das etwas beunruhigende Profil des Tänzers Valentin Le Désossé Halbweltschauder. Und über allem prangt dreimal knallrot der Name des Tanzlokals.
Toulouse-Lautrec hat ganz spontan und genial alles erfunden, was noch heute ein Plakat ausmacht. Starke Kontraste, flächige Farben, die völlig ausreichen. Man braucht keine Einzelheiten. Die Art und Weise, wie er manche Figuren als Schattenrisse platziert, um die Hauptperson in den Mittelpunkt zu stellen, ist großartig.
Das findet ein Werbefachmann. Und entsprechend feiert die Nachwelt Henri de Toulouse-Lautrec vor allem wegen seiner rund 370 Lithografien, seiner Plakate für alle Größen des Nachtlebens seiner Zeit. Für Aristide Bruyant, den Mann mit dem schwarzen Schlapphut und dem roten Schal, in dessen Kabarett der Komponist Erik Satie Klavier spielt. Für die Tänzerin Jane Avril oder die Varieté-Sängerin Yvette Guibert mit ihren ellbogenlangen schwarzen Handschuhen, dem roten Haarschopf und dem grell geschminkten Spitzmäulchen, obwohl er sie eher karikiert als verschönt. Madame Arthur est une femme qui fit
parler d'elle longtemps. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps.
Wie das Leben so spielt. Als aktuelle Nachfolgerin von Yvette Guibert tritt Véronique Fourcault-Hélène auf, eine entfernte Cousine von Toulouse-Lautrec. Gewissermaßen bleibt also diese Familiengeschichte, die mit dem Künstler und seinem Schicksal so eng verwoben ist, weiter aktuell. In einem ihrer Schlösser in Südfrankreich, dem Hôtel du Bosque in Albi, wo der Maler 1864 zur Welt gekommen ist, hütet Nicole Tapier de Céléran, eine weitläufige Verwandte, das Andenken an den Künstler.
Man kann sagen, dass er hier regelrecht herrschte. Alle nannten ihn Petit Bijou. Er war lustig, aufgeweckt und bezauberte jeden. Er zeichnete schon als kleiner Junge, genau wie sein Vater und die Onkel nach einem Jagdtag. Und wenn man ihm die Stifte wegnahm, weil er ins Bett gehen sollte, holte er sich Holzkohlestückchen aus dem Kamin und zeichnete weiter. Vor allem Pferde, Hunde und Reiter haben wir aus dieser Zeit. Wesentlich später, um 1895, zeichnete er in die Fensternischen eines Gartenzimmers. Da kann man noch heute schöne Zirkusszenen sehen, eine Karikatur des Dichters Verlaine, seiner Amme, seiner Vettern und immer wieder Pferde.
Tja, wie gesagt.
Offen gestanden waren mir deine Pferdezeichnungen lieber.
Im Grunde hat die Künstler-Avantgarde Henri de Toulouse-Lautrec schon längst als einen der ihren akzeptiert, bevor er Illustrationen macht und Plakate malt. So problemlos, wie er von Porträts seiner adligen Freunde zu Bordellszenen wechselt, übrigens beides keine lukrativen Aktivitäten, versackt er in üblen Kaschemmen und verkehrt bei betuchten Sammlern. Sein erstes Pariser Atelier am Montmartre liegt direkt neben dem seines großen Vorbilds Degas. Er ist mit Van Gogh befreundet, stellt mit Pissarro und Monet aus und reist mit seiner Kunst von London über Brüssel bis Berlin. Ein Zeitgenosse beschreibt ihn als äußerst wach, lebhaft, humorvoll und freundlich.
Er war geistreich und intelligent, aber es war schrecklich, diesen Mann so leiden zu sehen. Ich erinnere mich noch genau, wie er eines Tages vor einem müden Kutschergaul, der mit gesenktem Kopf und geknickten Beinen dastand, sagte: Er sieht aus wie ein Wasserhahn. Das war sehr genau beobachtet.
An die 740 Gemälde, 275 Aquarelle und 5000 Zeichnungen entstehen in den knapp 20 Jahren, in denen Henri de Toulouse-Lautrec arbeiten kann. Meist in Innenräumen, auf einem kleinen Hocker, auf dem er sich selbst oft darstellt. Um Landschaftsmaler zu sein, müsse man gut laufen können, pflegt er zu sagen. Dabei ist er durchaus häufig unterwegs. Auf den verschiedenen Schlössern der Familie, zum Segeln und Schwimmen am Meer, zum Besuch von Museen in Spanien, Belgien, Holland. Sogar standesgemäß heiraten will er. Seine Cousine Cyrie de Rivière.
Mein Vater hat mir viel später gestanden, dass Henri, als ich aus der Klosterschule kam, um meine Hand angehalten hatte. Aber das hatte man mir gar nicht erst weitergesagt.
Unzählige Fotos beweisen auch, dass Henri de Toulouse-Lautrec sich und seinen deformierten Körper keineswegs versteckt, sondern bereitwillig ablichten lässt, sogar nackt. Und liebend gerne für Kostümfeste verkleidet, wo er besonders teuflische Cocktails mixt. Zum Beispiel den Maiden Blush Cocktail aus Absinth, Mandarinenlikör, Magenbitter, Rotwein, Weinbrand und Champagner.
Toulouse-Lautrec ist bekannt für seinen Absinthe-Konsum. Er hatte sogar immer einen Spazierstock dabei, in dem ein Fläschchen und ein kleines Glas versteckt waren.
weiß Marie-Claude de la Haye, die ein Buch über das gefährliche, hirnzersetzende grüne Gebräu geschrieben hat. Doch Pierre-André Hélène aus der großen Lautrec-Familie hält Henris berühmten Stock für nichts Besonderes.
Man muss das in der Zeit sehen. Solche Spazierstöcke waren damals gang und gäbe. Jeder kam mit so einem Stock zum Picknick. Wir haben das nur vergessen und halten es für einen Beweis seiner Trunksucht. Dabei war das ein ganz alltäglicher Gegenstand.
Ah, la vie, la vie.
Gilt als geflügeltes Wort von Henri de Toulouse-Lautrec. Prall und genüsslich soll das Leben sein, quasi als Gegenpol und Trotzreaktion auf die körperlichen Gebrechen. Aber auch schlicht als Ausdruck seiner Geburt und seines Ranges. Der adlige Künstler zählt zwar ein paar Anarchisten zu seinen Freunden, aber Sympathien für sie oder progressive Ideen überhaupt sucht man bei ihm vergeblich. Wie es heißt, enttäuscht sein Körper den kleinen Mann übrigens nicht überall. In den Freudenhäusern nennt man ihn angeblich Kaffeekanne. Oder noch deutlicher, Verge à pattes, Penis auf Beinen.
C'est beau. Bravo, le Nabo.
Le Cancan.
Die vielbesungene Belle Époque geht mit einer für uns geradezu peinlichen Brutalität mit behinderten Menschen um. Daher die Mythen vom sich zu Tode trinkenden Melancholiker und seinem Gegenteil, dem fröhlich perversen Schwerenöter. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich aus den Zeitdokumenten aber eher das Bild eines Mannes, der im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaus komplexlos das tut, was er will. Im Leben und in seiner Kunst. Nach einem ersten Delirium tremens bei Freunden auf dem Land 1897 ist Henri de Toulouse-Lautrec kaum noch nüchtern und kann nur wenig arbeiten. Trotz einer Entziehungskur, trotz der gut gemeinten Aufsicht von Freunden, trinkt er weiter. 3 Wochen vor seinem Tod trifft er nach einer Hirnblutung erschöpft im Schloss der Mutter bei Bordeaux ein und versucht noch ein großes Gemälde für den freien Platz über dem Kamin fertigzustellen.
Wir haben über dieses letzte Werk eine ziemlich erschütternde Notiz gefunden. Lautrec liebte das Leben. Die Bitterkeit, die man darin erkennen kann, war sehr selten bei ihm. Er vermerkt über dieses Fantasieporträt seines Freundes als Admiral Ludwigs des 15. Der Admiral grinst über das in Flammen geschossene feindliche Schiff, das bald sinken wird. So werden bei meinem Tod demnächst alle grinsen, die mich weder verstanden noch geliebt haben.
Offen gestanden waren mir deine Pferdezeichnungen lieber.
Kein Pariser Museum will die Bilder aus dem Nachlass haben. Erst 20 Jahre später werden sie das Museum des Geburtsorts Albi zur Touristenattraktion machen. In ihrem Nachruf gibt die konservative Presse, wie die Zeitung L'Écho de Paris, die vorherrschende Meinung wieder.
Lautrec wird unter den Künstlern unserer Zeit bestimmt die Erinnerung an ein merkwürdig unmoralisches Talent hinterlassen, das eines Behinderten, der in allem nur Hässliches sah und es noch übertrieb, indem er die Fehler, Perversionen und Realitäten des Lebens malte.
Anders schätzt da das progressivere Blatt Journal de Paris die ironischen bis bissigen Genrebilder ein, die kühn komponierten und mit verschiedenen Techniken experimentierenden Arbeiten von Henri de Toulouse-Lautrec. Als Werk eines echten Dandys und selbstbewussten Malers.
Er konnte in aller Ruhe die Welt beobachten. Was er sah, war nicht sehr schmeichelhaft für das ausgehende Jahrhundert, das er unverfälscht wiedergab.
Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an Henri de Toulouse-Lautrec, der am 9. September 1901 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.